Wir brauchen noch eine Lösung fürs Auto, denn Deutschland hängt nach wie vor im Auto. Nach den Gewinneinbrüchen, den brutalen zum Teil bei VW, aber auch bei anderen und den Zöllen, die für VW zum Beispiel eine Katastrophe sind, weil sie dort nicht produzieren, braucht es eine Strategie. Und die kann nur sein, dass wir in Europa auch da endlich dieses Verbrennerverbot aufheben und Technologieoffenheit generieren.
Das sagte Markus Söder im ZDF-Sommerinterview schon im August. In den vergangenen Wochen stellten sich immer mehr Unionspolitiker gegen das Verbrenner aus. Pünktlich zur Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung in München. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Jonas Waag, Klimaredakteur bei der Taz, und ich spreche heute mit Verena Kern, Chefredakteurin von Klimareporter. Hi Verena.
Hi. Ihr hört die Folge vom 12. September und das sind heute unsere Themen. Zuerst befassen wir uns mit den Angriffen auf das Verbrenneraus. Danach geht's darum, dass ein sehr kleines, sehr wichtiges Phytoplankton nicht mit den steigenden Meerestemperaturen klarkommt. Und zum Schluss sprechen wir über ein Gerichtsurteil zur EU-Taxonomie.
Diese Woche fand in München die Mobilitätsmesse IAA statt, die früher nur Automesse war. Und zu diesem Anlass wurde die ganze Diskussion ums Verbrennerverbot wieder aufgemacht. Damit ist die EU-Regel gemeint, dass ab 2035 keine neuen Autos mehr zugelassen werden dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. Das heißt letztlich natürlich, dass dann nur noch E-Autos zugelassen werden dürfen. Aber falls die Autokonzerne es schaffen, einen Verbrenner so zu bauen, dass er ausschließlich klimaneutrale E-Fuels tanken kann, dann wäre das auch erlaubt.
Aber daran rüttelt die Union jetzt kräftig. Allen voran natürlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU. Der hat in Gillamoos im Festzelt gesagt, Ingenieure sollen entscheiden, nicht Bürokraten. Und damit meint er natürlich, die EU-Regel soll weg. Auch die CDU hat im Vorfeld der IAA kräftig gebrieft, dass sie das Verbrennerverbot kippen will. Bei der Eröffnung der Messe hat Kanzler Friedrich Merz dann sinngemäß ungefähr das Gleiche gesagt. Zitat: Wir halten am Umstieg auf Elektromobilität grundsätzlich natürlich fest, aber wir brauchen mehr Flexibilität in der Regulierung.
Die SPD hat da keine so super eindeutige Position. Der klimapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jakob Blankenburg, ist gegen einen Verbrenner aus. Auch Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider von der SPD hat gewarnt, dass das ein Schlingerkurs im vollen Lauf sei, also keine gute Idee. Aber SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat gesagt, dass es darum geht, wie man Arbeitsplätze bewahren kann. Das klingt jetzt nicht nach kompletter Ablehnung, sondern nach Gesprächsbereitschaft. Und die Grünen sind gespalten. Cem Özdemir, der im Mercedes-Land Baden-Württemberg Ministerpräsident werden will, der ist offen für eine Verschiebung. Und auch die Co-Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, meinte zuerst, dass das okay wäre, also dass man da nicht so aufs Jahr achten muss beim Verbrenner aus. Aber das hat sie dann doch wieder zurückgenommen. Ja, das passt natürlich auch zu der Schlingerkurskritik von Carsten Schneider.
Die Autolobby hat es ja schon im Frühling geschafft, die andere CO2-Regel fürs Auto in der EU zu verwässern, mit Unterstützung der CDU, aber auch der SPD. Damals ging es um die sogenannten Flottengrenzwerte, also wie viel CO2 ein Auto von einem Konzern durchschnittlich ausstoßen darf. Da wurde der Berechnungszeitraum gestreckt, sodass die Konzerne erstmal keine Strafe zahlen müssen und mehr Zeit haben, um diese Grenzwerte einzuhalten. Viele Autokonzerne sind auch gegen das Verbrenner aus, weil sie dann noch länger versuchen können, mit Verbrennern Profite zu machen.
Und es stimmt ja auch, dass VW, Mercedes und Co. große Gewinneinbrüche gemeldet haben, aber wohlgemerkt Gewinneinbrüche, also nicht Verluste. Die machen immer noch Profit, nur halt weniger. Dazu gehört aber auch, die Autoindustrie hat im vergangenen Jahr 50.000 Leute entlassen. Also es gibt eine Krise und die drückt sich eben nicht nur in den Portfolios von irgendwelchen AktienbesitzerInnen aus, sondern auch darin, dass Leute ihren Job verlieren. Das Problem ist aber nun eben nicht vor allem das Verbrenner aus, sondern dass das deutsche Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und das war ja ganz lange teure Autos exportieren, vor allem nach China. Denn in China, dem größten Automarkt der Welt, verdrängen heimische Hersteller die deutschen Marken und halt vor allem mit Elektroautos von BYD und Co. Deutschland ist übrigens der zweitgrößte E-Auto-Exporteur der Welt und E-Autos sind auch die einzigen Autos, deren Exporte steigen, die Ausfuhren deutscher Verbrenner stagnieren dagegen. Und auf der IAA, also auf dieser Messe, haben die deutschen Konzerne übrigens allesamt vor allem E-Autos vorgestellt. VW hat ein neues E-Auto vorgestellt, BMW, Audi, Mercedes, allesamt. Das neue Modell von VW, der ID Polo, ist sogar halbwegs billig. Das war ja immer die große Kritik an den deutschen E-Autos, dass sie so teuer sind. Der soll 25.000 Euro kosten.
Was der Ausweg aus dieser Krise ist, das ist niemandem so richtig klar. KlimaschützerInnen fordern zum Beispiel, dass die Autokonzerne weniger Pkw und mehr Busse und Bahnen bauen sollen, um die Emissionen des Verkehrssektors zu reduzieren. Also ob das Arbeitsplätze rettet, das ist zweifelhaft. Da müsste man schon echt viele Busse und Bahnen bauen und exportieren. Rheinmetall will das VW-Werk in Osnabrück zu einer Panzerfabrik umbauen. Sandor Todois von der Denkfabrik Center for European Reform hat einen anderen Vorschlag. Er will, dass die Kaufprämien für E-Autos wieder eingeführt werden, aber nur für Autos, die in Europa gebaut wurden. Das könne die Nachfrage steigern, die europäischen Hersteller würden profitieren und das würde auch Wachstum generieren.
Schafft man das Verbrennerverbot ab, dann müssten sich die Autokonzerne immer noch an die CO2-Grenzwerte halten. Aber auch die könnte man natürlich aufweichen, wenn man glaubt, dass E-Autos das Problem sind. So, jetzt gibt's aber ja auch noch den europäischen CO2-Preis, der ab 2027 auch für Benzin und Diesel gilt. Das heißt, Verbrennerfahren wird spätestens ab da teuer. Auch der CO2-Preis ließe sich natürlich begrenzen oder abschaffen oder was auch immer. Aber das wiederum wäre dann natürlich echt schlecht fürs Klima, weil so viele Klimaschutzprogramme in der EU bleiben dann nicht mehr übrig. Außer natürlich, man findet irgendwie einen anderen Weg, Verbrenner von den Straßen zu verbannen. Aber das scheint in der aktuellen politischen Atmosphäre auch ja unrealistisch. Zuständig für diese ganzen Sachen, also Verbrennerverbot, CO2-Flottengrenzwerte, CO2-Preis und so weiter, ist übrigens die EU. Also die Einlassungen von BundespolitikerInnen sind da jetzt noch kein Todesstoß für das Verbrenner aus. Aber die üben jetzt natürlich alle Druck auf die EU-Kommission aus und im EU-Parlament gibt es eine rechte Mehrheit, die das Verbrenner aus auch nicht mag. Also gut sieht's da an der Front wirklich überhaupt nicht aus.
Ach, wenn das alles so kommt, ne? Bei unserem nächsten Thema geht es um das kleinste Photosynthese betreibende Lebewesen der Welt, das gleichzeitig auch das zahlreichste ist. Es ist eine Phytoplanktonart und wir werden jetzt ganz viel Spaß haben in den nächsten Minuten, seinen Namen richtig auszusprechen. Es heißt Prochlorococcus. Ja, und Prochlorococcus kommt nicht so gut klar mit Hitze, das zeigt eine neue Studie.
Genau, Prochlorococcus. Der Einzeller ist unheimlich wichtig, weil er etwa ein Viertel des weltweit produzierten Sauerstoffs herstellt, sogar die Hälfte des Sauerstoffs, der in den Meeren erzeugt wird. Aber dazu muss man auch sagen, die Forscherin Miriam Seifert, die für das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung arbeitet, die sagt, viel wichtiger ist die Rolle von Prochlorococcus in den marinen Nahrungsnetzen, denn sämtliche Organismen bis hin zu Fischen und Meeressäugern sind von der Primärproduktion abhängig. Also dass Prochlorococcus und Co. aus CO2, Wasser und Sonnenlicht Biomasse machen, das heißt letztlich, dass sie wegen der Photosynthese wachsen und dann gefressen werden können. Seifert sagt auch, dass die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre das Ergebnis von Jahrtausenden von Jahren von Sauerstoffproduktion durch Organismen ist, die Photosynthese betreiben. Sie nennt den Sauerstoff in der Atmosphäre ein stabiles Reservoir. Also auch, dass Prochlorococcus vielleicht nicht mit den steigenden Meerestemperaturen infolge des Klimawandels klarkommt, ist jetzt für unser Atmen nicht das Problem. Aber für die Nahrungsnetze, da ist es eben doch sehr, sehr wichtig, wie es Prochlorococcus geht.
In der Studie, über die wir hier reden und die in der Fachzeitschrift Nature Microbiology erschienen ist, da zeigen die ForscherInnen, dass bei ungebremster Erderhitzung die Bestände von Prochlorococcus um die Hälfte schrumpfen könnten. Das Team hat 14 Jahre lang Proben des Einzellers im Pazifik gesammelt, wirklich eine sehr lange Zeit. Anhand dieser Proben haben sie dann untersucht, wie sich die Teilungsraten von Prochlorococcus entwickeln, wenn sich die Ozeane erhitzen. Denn Prochlorococcus vermehrt sich durch Zellteilung. Diese Zellteilung ging demnach immer schneller, desto wärmer es wurde, bis zu Temperaturen von 28 Grad. Danach aber sanken die Teilungsraten sehr schnell. Mit dieser Erkenntnis haben die ForscherInnen dann Klimamodelle gefüttert, die die Ozeantemperaturen in verschiedenen Zukunftsszenarien simulieren.
Im schlimmsten Szenario, RCP 8.5 für die ExpertInnen unter euch, bricht die Prochlorococcus-Population um die Hälfte ein. Aber in dem Szenario werden so 3,3 bis 5,7 Grad Erderhitzung bis 2100 angenommen. Aktuell prognostiziert werden ja eher so 2,2 bis 3,4 Grad. Das ist natürlich immer noch viel zu viel, aber bei diesem Szenario RCP 4.5 sind es dann eben nicht mehr 51% weniger Prochlorococcus, sondern 17% weniger. Die Studie hat dann auch geschaut, ob eine andere Phytoplanktonart, Synechococcus, unsere Art Prochlorococcus denn ersetzen kann, weil Synechococcus besser mit Hitze klarkommt. Die Antwort: ja, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und die Forscherin vom Alfred-Wegener-Institut Miriam Seifert sagt auch, wenn Arten durch andere Arten ersetzt werden, hat das immer einen negativen Effekt auf die Artenvielfalt und damit auf die Resilienz des Ökosystems gegenüber weiteren Stressoren, sagt sie, also Sachen, die Stress machen, wie Ozeanversauerung und Verschmutzung. Ungeklärt bleibe zum Beispiel außerdem, ob sich der Nährwert zum Beispiel für Zooplankton ändert, das Prochlorococcus frisst.
Wie gut und sauber die Vorgehensweise der Studie ist, das ist ja für Nicht-WissenschaftlerInnen wie uns beide immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Das Science Media Center hat deswegen vier WissenschaftlerInnen gefragt. Eine davon ist Miriam Seifert, die haben wir ja gerade schon zitiert. Sie sagt, dass die Orte, wo die Proben entnommen wurden, sinnvoll sind und dass die Modelle auch den aktuellen Standards entsprechen. Auch die aktuelle Datengrundlage für die Anpassungsfähigkeit von Prochlorococcus und anderen Organismen nutzen die StudienautorInnen Seifert zufolge sehr gut aus. Und die Interpretation der Ergebnisse sei vorsichtig und fundiert.
So klingt das auch bei zwei anderen befragten WissenschaftlerInnen, die übrigens allesamt nicht an der Studie mitgearbeitet haben. Aber Bernhard Fuchs, der für das Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen arbeitet, bei dem klingt das anders. Er kritisiert, dass die Proben nur aus den obersten Schichten entnommen wurden, denn auch die tieferen Meeresschichten seien wichtig für das Wachstum für Prochlorococcus. Und er sagt auch, Zitat, nur weil sich Prochlorococcus nicht mehr teilt, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht mehr leben. Sie könnten sehr wohl noch funktionieren, aber das wurde nicht diskutiert. Eine Absterberate sei ebenfalls nicht ermittelt worden. Zusammenfassend, sagt Fuchs, sei die Studie eine spannende Publikation von ausgewiesenen Experten, aber mit deutlichen methodischen Limitationen. Seines Erachtens ist die, Zitat, etwas reißischere Aufmachung nicht ganz gerechtfertigt.
Wir kommen zu unserem dritten Thema und da geht es nochmal um die Europäische Union und um die Frage, was eigentlich nachhaltige Investitionen sind beziehungsweise was in der EU als nachhaltige Investition angesehen wird. Dazu hat das Gericht der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg vorgestern, also am Mittwoch, ein lange erwartetes Urteil gefällt. Und dieses Urteil sagt: Atomkraft und Erdgas gehören dazu. Es ist okay, dass die EU-Kommission Atomkraftwerke und Gaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich einstuft. Österreich hatte dagegen geklagt. Sie waren nicht einverstanden mit dieser Einstufung und haben argumentiert, Atomkraft und Erdgas seien kein Beitrag zum Klimaschutz. Erdgas sei grundsätzlich ein klimaschädlicher Energieträger. Und bei AKWs bestehe die Gefahr von Reaktorunglücken mit erheblichen Umweltschäden. Das war vor gut 2 Jahren. Wir haben uns damals hier im Podcast auch damit beschäftigt. Ja, und diese sogenannte Nichtigkeitsklage, die Österreich damals eingereicht hat, die ist nun gescheitert.
Es geht um die EU-Taxonomie. Das muss man vielleicht nochmal erklären. Das ist nämlich ein Klassifizierungssystem, das festlegt, welche Wirtschaftsaktivitäten als klimafreundlich und nachhaltig gelten und dann eben auch in den Genuss bestimmter Vorteile kommen können. Also zum Beispiel, dass dafür Ökoanleihen herausgegeben werden können, die niedriger verzinst sind, sodass die Finanzierung dieser Aktivitäten billiger wird. Oder dass Ökofonds die Aktien der entsprechenden Unternehmen halten können. Ja, Und auf diese Weise soll eben Kapital in Richtung Klimafreundlichkeit gelenkt werden, um zur Umsetzung des Green Deal beizutragen. Und, das ist auch sehr wichtig, die Taxonomie soll Greenwashing verhindern und das Vertrauen in grüne Finanzprodukte stärken, eben dadurch, dass klare und strenge Standards definiert werden.
Die Taxonomieverordnung der EU trat im Juli 2020 in Kraft, also schon vor 5 Jahren. Damit wurden sozusagen die Grundlagen gelegt. Aber konkrete Vorgaben, die standen zunächst nicht in der Verordnung drinne, außer dass Investitionen in die Energieerzeugung aus Kohle ausdrücklich ausgeschlossen sein sollten. Konkreter wurde es erst in einem zweiten Schritt, als die EU-Kommission in einem sogenannten delegierten Rechtsakt die Kriterien formuliert hat, also die Definition vorgenommen hat, was alles als nachhaltige Wirtschaftsaktivität gelten soll. Ja, und obwohl es wirklich sehr, sehr, sehr viel Kritik gab damals, waren in der Liste dann eben auch Atomkraft und Erdgas mit drin. Erdgas als sogenannte Brückentechnologie, wenn damit noch klimaschädlichere Kohlekraftwerke ersetzt werden. Ja, und bei der Atomkraft, da hatte vor allem Frankreich mit seinen vielen AKWs Druck gemacht, damit deren Finanzierung einfacher läuft. Aber Frankreich stand nicht alleine damit, auch Ungarn, Polen und einige andere EU-Länder waren sehr dafür, Atomkraft stärker zu unterstützen.
Jetzt müssen wir noch ein Wort zu dem delegierten Rechtsakt der EU-Kommission sagen. Der Clou bei einem delegierten Rechtsakt ist, dass er automatisch in Kraft tritt, wenn es keinen Widerspruch gibt vom EU-Parlament oder vom Ministerrat, also von den Regierungen der EU-Länder. Und dafür gab es damals eben keine Mehrheit, weder im Ministerrat noch im EU-Parlament, obwohl das damals ja noch deutlich klimafreundlicher zusammengesetzt war, als das heute der Fall ist. Österreich stand mit seiner Ablehnung ziemlich allein da. Unterstützung gab es nur von Luxemburg. Dass Österreich dagegen war, lag auch daran, dass die Umwelt- und Klimaschutzministerin damals eine Grüne war. Heute sind die Grünen in Österreich nicht mehr an der Regierung beteiligt. Ob das Land nun Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen wird, was möglich wäre, das scheint deshalb nicht sehr wahrscheinlich.
Kommen wir nochmal zu dem Urteil, das vom Gericht der Europäischen Union in dieser Woche gefällt wurde. Auf den ersten Blick wirkt es ja schon ein bisschen erklärungsbedürftig, dass Erdgas und Atomkraft jetzt als nachhaltig eingestuft werden dürfen. Aber auf den zweiten Blick ist das Urteil gar nicht so überraschend. Das Gericht hat ja nur geprüft, ob dieser delegierte Rechtsakt gegen die zugrunde liegende Taxonomieverordnung oder anderes EU-Recht verstößt. Und da sagen die Richter, nee, das tut er nicht. Weil in der Taxonomieverordnung waren Atom- und Gaskraftwerke ja nicht ausdrücklich ausgenommen. Und die Kommission, so sagt es das Gericht, hat einen weiten Spielraum bei der Umsetzung der Taxonomieverordnung. Insofern habe die Kommission ihre Befugnisse eben nicht überschritten.
Und das heißt dann eben, das Gericht sieht keinen offensichtlichen Beurteilungsfehler, wenn die Kommission sagt, dass Atomkraftwerke die Grundlastversorgung sichern, den Ausbau von erneuerbaren Energien sogar erleichtern und nicht behindern, wie Österreich argumentiert hatte. Und dasselbe gilt für die Einschätzung von Gaskraftwerken durch die EU-Kommission als nachhaltige Übergangstechnologie, weil auch sie der Versorgungssicherheit dienen und ein schrittweises Vorgehen hin zur Klimaneutralität ermöglichen.
Beim Gericht der Europäischen Union sind jetzt noch 2 ähnliche Klagen von Greenpeace und Client Earth anhängig. Die waren erstmal auf Eis gelegt worden, weil man abwarten wollte, was das Gericht zu der Klage von Österreich sagt. Aber weil die jetzt ganz eindeutig abgewiesen wurde, ist kaum damit zu rechnen, dass es bei den Klagen der Umweltverbände anders ausgeht.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Bernhard Weber und Peter Sielberg, die in dieser Woche für das Klima-Update gespendet haben.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ Panther Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.